Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Heute haben wir ein besonderes Thema, denn ihr schreibt uns fleißig Direct Messages, Direktnachrichten auf Facebook, Instagram, Twitter und per E-Mail und reicht Themen ein. Und ein Thema, was ihr eingereicht habt, ist das Thema lokale und saisonale Kampagnen. Und zu diesem Thema werden wir euch heute eine halbe Stunde massiven Input geben mit unserem allseits bekannten Facebook-Experten Thomas Tomthaler aus Österreich. Also sei gespannt und viel Spaß bei dieser Folge zum Thema lokale und saisonale Kampagnen und ihre Besonderheiten. Dann drücke ich auf Record und begrüße den lieben Thomas Tomthaler. Hallo Tom.
Hallihallo, schöne Grüße aus Wien.
Aus Wien, sehr schön. Du bist hoffentlich sehr gut ins neue Jahr gestartet.
Hat alles super geklappt, ja. Perfekt. Jetzt sind alle voller neuen Tatendrang, ja, noch größere Budgets, noch höhere Umsätze. Ja, am 13. Jänner kann man noch sagen, das Jahr wird super, gell?
Ja, auf jeden Fall.
Wenn das Jahr dann voranschreitet, muss man schauen, dass man das dann noch hält, aber ich glaube, es schaut sehr gut aus. Also 2020 wird auch im Facebook-Universum wieder einiges an Neuigkeiten und Möglichkeiten bringen und ja, wir werden wieder fünfmal lesen, Facebook ist tot und Instagram ist auch tot und ja, dann schauen wir in den Ad-Manager rein und es sind mehr erreichte Personen als je zuvor. Also ich mache mir da wenig und gar keine Sorgen. Wobei ich zugeben muss, dass dieses TikTok schon ein auf meiner To-Do-Liste steht. Also das möchte ich in den nächsten paar Monaten. Ich muss zugeben, ich habe das noch nie, also weder verwendet noch beruflich verwendet. Das ist schon ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Also ein Netzwerk mit so einer Reichweite, an dem kann auch ich quasi nicht vorübergehen sozusagen. Aber müssen wir mal schauen,
ja, was ich dazu komme. Da wird sicherlich dieses Jahr auch mehr zu lesen und zu hören sein, auch was dann konkrete Zahlen angeht. Du hast eben den Tatendrang angesprochen und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen schreiben uns ja auch fleißig. Mhm. Und da macht man sich so Gedanken, wie kriegt man den Bedarf denn gedeckt? Und wir haben letzte Woche geschrieben in einem Facebook-Chat und lustigerweise hast du gesagt, hey, das Thema, das passt auf jeden Fall sofort. Ich bin da genau der Richtige. Und dann habe ich mich entsonnen an die Vorträge, die ich von dir gehört habe. Und du redest in Vorträgen immer wieder von einem guten Freund und sehr häufig über Skifahren. Und da man Skifahren nur saisonal und an wenigen Orten tatsächlich dann kann, ist das Thema heute saisonale und lokale Kampagnen. Und ich würde gerne mal über deinen Freund sprechen, der häufig Skifahren geht, okay?
Absolut, ja. Saisonal muss ich dazugeben, ich mache im Tourismus wirklich schon viele, viele Jahre. Also mit vielen Jahren meine ich 15 Jahre. Okay. Touristische Kampagnen, am Anfang mit Google AdWords. Also Facebook war dann noch nicht aktiv. Also gab es, glaube ich, noch gar nicht, wie ich für die ersten Hotels was gemacht habe. Ist ein spannendes Ökosystem. Ja, du hast Saisonalität angesprochen. Es hat sich wirklich lustig ergeben. Ich habe nämlich jetzt gerade in den letzten Tagen einen Artikel genau zu diesem Thema geschrieben. Eigentlich war so die Kampfthese, kann ein touristischer Betrieb, also in der Regel ein Unterkunftsgeber, sprich Hotel, aber gilt auch gleich für Restaurants und andere touristische Einrichtungen, kann der effizienter Marketing betreiben als Booking.com. Ja, Booking.com ist der größte Player am weltweiten Markt, also nicht nur der größte, sondern mit Abstand der größte. Hast du ungefähr eine Vorstellung, wie viel Geld Booking.com in Performance-Marketing, sprich AdWords, hineinsteckt? Nur so Größenordnung.
Keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendeine Zahl sagen würde, würde ich mich wahrscheinlich lächerlich machen, weil es zu gering ist.
Nachdem Booking.com ja börsennotiert ist über einen Eigentümer, sind die Zahlen sogar ziemlich exakt. Ja. Sie haben 2018, okay, also das war das letzte abgeschlossene Jahr, für 2019 gibt es natürlich noch keine Zahlen, wird sich aber nicht dramatisch geändert haben, eher nach oben, 4,45 Milliarden Dollar ausschließlich für Performance. Das ist nur ohne Brand und ohne Reichweite und halt die üblichen Sachen. Ne. Mhm. Das ist schon, ich meine, das sind schon Summen, also das ist selbst am Weltmarkt, da spielt sich nicht mehr viel ab. Ne. Gerüchten zufolge ist Booking wirklich weltweit der größte AdWords-Kunde. Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube, ich wüsste nicht, wer dann noch in der Liga, weil selbst so Procter & Gamble hat so die ganz großen Marken, die hauen nicht so viel in Performance rein. Ne? Also die fahren halt eher Reichweite und so weiter. Also kann quasi ein Hotel jetzt im, ich habe es am Beispiel Österreich genommen, aber gilt in den anderen deutschsprachigen Ländern sicherlich detto, überhaupt gegen Booking.com besser Zimmer verkaufen. Und da müssen wir natürlich jetzt ein bisschen in die Zahlen hineingehen. Du weißt, ich beschäftige mich nur mit Performance-Kampagnen. Das heißt, für uns sind immer Zahlen quasi das Grundwerk auch eines Kampagnendesigns. Booking.com nimmt im Schnitt 15% Provision. Das ist im Schnitt, sage ich deshalb, weil da gibt es keine klare Preisliste. Das hängt davon ab, ob du in der Stadt, am Land bist. Dann haben sie ja ein so Booking Preferred Partner Programm. Also lange Rede, kurzer Sinn, im Schnitt sind es 15%. In Wien zum Beispiel als Großstadt gehen wir auf 18-21%. Ja, das tut natürlich dann schon weh. 15% entspricht einem ROAS von 6,6 und ein paar zerquetschte. Naja, jetzt muss ein Hotel eine Kampagne bauen mit einem ROAS, der höher als 6,6 liegt, was grundsätzlich schon mal gar nicht so einfach ist, ganz ehrlich. Jeder, der das schon mal gemacht hat und vielleicht jetzt zuhört, wird, wenn er sich kritisch hinterfragt, ja, wird sagen, okay, also ich schaffe auch nicht jede Kampagne mit einem ROAS über 7, ganz ehrlich. Ja. Man gibt immer wieder gute, aber dann natürlich auch wieder schlechtere. Ja. Dazu kommt noch, und das ist wichtig, weil du gesagt hast, saisonaler Betrieb, ein Hotel hat im Vergleich zu klassischem E-Commerce, also jetzt die Schuhe verkaufen oder Pullover oder sonst irgendwas, ein paar Herausforderungen, die das Ganze unangenehmer machen. Das muss man sich bewusst sein, bevor man in der Branche zum Arbeiten beginnt. Das ist nämlich wirklich anders, als wenn ich iPhones verkaufe. Ein Hotelzimmer, man nennt das hochverderbliche Ware. Klingt ein bisschen lustig, ja, aber es ist wirklich so. Ein Hotelzimmer kann nicht gelagert oder nachproduziert werden. Ja, ist irgendwo logisch. Bedeutet aber, dass ich die heutige Nacht von heute auf morgen, wenn ich die bis heute nicht verkaufe, ist der Umsatz weg. Den kann ich morgen nicht mehr wettmachen, ne? Weil eben das Zimmer nicht gelagert werden kann. Und es kann auch nicht nachproduziert werden. Das heißt, ich bräuchte über Silvester, Weihnachten, Energieferien, kann ich wahrscheinlich 10-mal so viel Zimmer verkaufen. In der Nebensaison, und da sind wir genau bei unserem Thema, das ist im Tourismus in der Regel so April, ja, Anfang Mai, da ist jetzt zum Beispiel jetzt in Österreich, die Skisaison ist zu Ende, die Wandersaison hat noch nicht wirklich begonnen, zum Radfahren ist es auch noch zu kalt, schwimmen kann man in Österreich auch draußen noch gar nicht, außer man ist wirklich abgehärtet. Da bräuchte ich wahrscheinlich ein Drittel der Zimmer nur und würde auch auskommen. Das geht aber nicht, weil mein Hotel hat immer gleich viele Zimmer und die Investitionskosten für neue Zimmer sind sehr hoch und manchmal geht das auch gar nicht. Ne? Also da geht es nicht nur um Geld, sondern da geht es auch um Platz. Habe ich überhaupt eine Baugenehmigung? Habe ich angrenzend überhaupt noch Platz, wo ich nochmal 100 Zimmer dazu bauen kann? Das ist ja oft gar nicht möglich. Ne? In der Stadt schon gar nicht. Ne? Also die Hotels sind wie, die sind so, wie sie sind und wenn da nicht durch Zufall das Haus daneben frei wird, was wirklich ein sehr guter Zufall ist, kann ein Hotel nicht erweitern. Nach oben dürfen sie auch nicht unendlich bauen. In Wien haben wir immer wieder so die Probleme mit diesem Weltkulturerbe und diese Sachen. Also die Wolkenkratzer in der Innenstadt sind nicht gerne gesehen und werden in der Regel auch nicht genehmigt. Also diese zwei Probleme, die werden wir jetzt quasi von der Kampagne her nicht lösen können, die müssen wir aber berücksichtigen. Und speziell dieses Thema der Haupt- und Nebensaisonen trifft die fast alle Hotels. Es gibt ganz wenige große Thermen zum Beispiel, da ist die Saison nicht so entscheidend. Ne? Eine Therme hat de facto immer Saison. Allerdings natürlich ist jetzt über Weihnachten, über Silvester, wenn du eine Therme jetzt für Kinder ausgerichtet hast, sind die Schulferien nona net eine deutlich stärkere Nachfrage, der ich aber kein steigendes Angebot entgegensetzen kann. Ne? Die meisten Hoteliers arbeiten dann über den Preis. Ja, also mittlerweile haben alle großen Häuser ein Dynamic Pricing. Das heißt, der Preis des Zimmers ist nicht mehr so wie vor 30 Jahren eine Liste im Kasten. Hast du vielleicht nochmal gesehen, ja? Also früher hing das quasi im Zimmer, das kostet, was weiß ich, 90 Euro, das Doppelzimmer. Heutzutage ist es größtenteils ein dynamischer Preis, der sich nach Angebot und Nachfrage richtet. In der Stadt haben wir auch kurzfristige Buchungen. Ja, also das sind die Menschen, die einfach reinwandern. Man nennt das Walk-in-Bookings. Also die kommen halt um 19 Uhr und sagen, sie brauchen heute ein Zimmer, jetzt. Ne? Das ist im Ferientourismus unüblich. Ich meine, kann schon mal passieren, aber in der Regel wirst du, wenn du irgendwo mit dem Flieger hingehst oder mit dem Auto 10 Stunden fahrst, wirst du das Quartier vorher gebucht haben.
In der Hauptsache. Ja, das ist ganz lustig. Es war jetzt am Wochenende eine große Tourismusmesse in Stuttgart. Ein Bekannter war da und hat das per Story begleitet und hat halt Leute gefragt und arbeitet selber im Tourismusbereich. 4 von 5 Deutschen haben sich jetzt entschieden, wo sie Urlaub machen. Mhm. Also ja. KW3.
Ja.
Also da hast du nicht viel mit Walk-in, sondern das ist das wird halt Anfang des Jahres gefällt, die Entscheidung.
Ja, dazu muss ich jetzt ein bisschen in die Technik des Agenturgeschäfts gehen. Menschen wie ich arbeiten provisionsorientiert. Also wir haben in der Regel keine Fixgebühr oder keine Zeitverrechnung, sondern wir bekommen einen Anteil vom generierten Umsatz. Ja. Das klingt zwar super, hat aber natürlich im Tourismus 2 ganz, ganz unangenehme Sachen. Jetzt für mich als Agentur, ne? Wie du richtig gesagt hast, der Zeitpunkt zwischen Buchung und Anreise sind in der Regel Monate, ja? Also mehrere Monate. Jetzt musst du rechnen, wir haben eine gewisse Stornoquote, weil jedes Hotel, in Österreich ist das sogar gesetzlich geregelt, bis wann kann ein Kunde kostenfrei stornieren? Ja, manche Hotels sind da ganz extrem, dass du bis zum Anreisetag 18 Uhr kostenfrei stornieren kannst. Ja, also in Wien ist das gang und gäbe. In den Urlaubsdestinationen, muss ich zugeben, habe ich das selten gesehen. Booking hätte das immer gerne, klarerweise, weil es natürlich für den User eine tolle Sache ist. Ne? Du kaufst was und kannst aber bis zum Anreisetag entscheiden. In der Regel, so im Ferientourismus kannst du rechnen, 90 Tage ist das Storner kostenfrei. Bedeutet im Klartext, ich generiere heute eine Buchung, bekomme aber erst in einigen Monaten die Provision dafür. Ja, weil logischerweise kann ich die Provision erst bekommen, wenn die Buchung, man nennt das, realisiert wird, also tatsächlich entweder in diese Stornofrist hinein, dass er nicht mehr stornieren kann, oder tatsächlich an und respektive abgereist ist. Ne? Das bedeutet, dass du einige Monate, das hat für manche Agenturen auch Liquiditätsfragen, ne? Weil du generierst quasi, du leistest die Arbeit jetzt und bekommst aber dann erst einige Monate später das Geld dafür. Das ist natürlich nicht super sexy. Die zweite Problematik ist das Thema Attribution. Du hast im Tourismus gibt es de facto kaum Spontankäufe. Ja, also du musst rechnen, bei einem 4-Stern-Aufwärtshotel hast du einen Durchschnittsumsatz pro Buchung. Ja, also wir müssen immer so halb Englisch auch bleiben, gell? Also so im Jargon nennen wir das AOV, ne? Average Order Value. Super klingt. Also in Wahrheit, wie viel Umsatz machen wir pro Buchung? Ist eine nicht unwichtige Kennzahl, weil daraus resultiert auch mein sozusagen maximaler CPO, den ich ausgeben kann. Ja, und musst rechnen, einfaches Beispiel zum Rechnen, wenn wir 800 Euro Umsatz pro Buchung haben, das ist im Ferientourismus sind das ungefähr 3 Tage, also 3 Nächte eigentlich. Jetzt bei einem bisschen besseren Hotel, nach oben natürlich kein Limit, klarerweise. Also wir haben schon Hotels gesehen mit über 1000 Euro pro Zimmer pro Nacht, aber so mit 800 Euro kommt man relativ gut über die Runden an Durchschnittsumsatz im Ferientourismus. Wenn ich jetzt sozusagen diesen ROAS von 6,6 übertreffen möchte, bin ich so über den Daumen bei 125, 150 Euro maximale Kosten pro Transaktion, sprich CPO. Ja. Das ist natürlich schon, wenn du es vergleichst mit anderen Produkten, ist das schon sehr attraktiv. Ja, also wenn du Handyhüllen verkaufst, ne, dann wirst du beim maximalen CPO wahrscheinlich von 2 oder 3 Euro liegen. Ja. Das heißt, 150 Euro ist schon fett. Da hast du ein bisschen Spielraum, auch jetzt als Performance-Marketer. Ne. Da kannst du auch schon mal ein Adset vielleicht ein paar Tage nicht so toll laufen lassen. Dann kommt quasi die nächste fette Buchung und du bist wieder im dunkelgrünen Bereich. Ne. Das macht's nett, ja. Ist aber, jetzt sind wir beim Thema Attribution, schwierig. Also mit einem Attributionsfenster von 1:1, das heißt ein Tag nach der Sicht, ein Tag nach dem Klick, wirst du im Tourismus realistisch nichts reißen. Ja, ja. Denk an, wenn wir an uns selbst denken, also innerhalb von einem Tag kann ich in der Regel nicht entscheiden, wo fahre ich hin, wann fahre ich hin, was nehme ich dort. Ich muss die die Kinder fragen, ich muss meine Partnerin oder Partner fragen. Manche müssen den Arbeitgeber fragen, ob sie überhaupt frei bekommen und diese ganzen Dinge. Also realistisch wirst du in einem Tag deinen Sommer oder Winter oder sonstigen Urlaub nicht planen. Ja? Vielleicht einmal ein geschwindes Wochenende dazwischen mag sein, aber darum musst du aus meiner Sicht schon halbwegs realistisch auf eine Woche müssen wir schon gehen. Ja? Rein gefühlt vielleicht sogar ein bisschen länger. Da sind wir wieder beim Thema, der Auftraggeber will natürlich ein möglichst kurzes Attributionsfenster, weil er weniger Provision zahlen muss. Ja, die Agentur möchte ein möglichst langes, weil sie viel Provision haben will, das ist eh klar. Irgendwo trifft man sich, also ich persönlich verwende in der Regel 1-7, also ein Tag nach dem View und 7 Tage nach dem Klick. Das ist jetzt nicht das Beste oder das Einzige, aber es ist ein Wert, wo aus meiner Sicht beide
einigermaßen fair, ja,
damit leben können. Ich meine, darüber diskutieren kann man sowieso immer, es wird kein richtig und falsch hier geben. Dann die ganzen technischen Problemchen bei der Attributionsmessung sind eh bekannt. Ne? Also der Kunde haut ein Newsletter raus am Tag vorher. Natürlich profitieren wir im Facebook-Universum davon. Ja. Ja, wir haben jetzt einen Kunden, der große Offline-Kampagne. Ja, also groß heißt mittlerer sechsstelliger Betrag, Fernsehen, Radio. Naja, was haben wir gemacht? Ich habe das Prospecting, sprich die Kaltakquise, auf null gedreht und habe nur Remarketing laufen lassen. Ne? Und das Ganze ist explodiert nach oben, im positiven Sinne. Ne? Also solche Affekte, weil auch immer die Frage kommt, zahlt sich Offline-Werbung aus? Ja, absolut. Du siehst das ganz deutlich, ja? Wenn du im Analytics mitschaust, der Traffic steigt und wenn die Webseite halbwegs gescheit programmiert ist mit steigendem Traffic, steigen auch die Buchungen, weil die Konversionsrate wird sich jetzt nicht dramatisch ändern. Ja? Ja. Außer du hast jetzt irgendwo die Werbekampagne ausgespielt, quasi im Radio, wo deine Zielgruppe überhaupt nicht ist, aber das macht man eh kaum. Ne? Also begleitend, und da sind wir schon beim Thema Setup, also das sind eigentlich Vorbereitungsarbeiten, bevor du beginnst. Und das möchte ich den Hörern noch wirklich mitgeben, investiert die Zeit in die Kampagnenstruktur, würde ich mehr Zeit am Anfang investieren, weil das ganz, ganz schwer zum Ändern ist im Nachhinein. Ja. Facebook hat da einige Vorgaben, die eigentlich dumm sind, ja, dass du zum Beispiel Ads jetzt nicht verschieben kannst zwischen den Kampagnen. Weiß niemand, warum das so ist. Ja, gibt ja keinen technischen Grund dafür, aber es ist so. Also überlegt euch wirklich in Ruhe und so echt entspannt, da würde ich vor allem 1-2 Tage, bevor ich jetzt noch irgendwas herumhacke und alles, ja, am Papier mal, also ich mache das meistens im Excel und schreibe mir die Dinger mal auf. Ich arbeite sehr gern mit so Text, dass man da gescheit filtern kann im Nachhinein. Und ja, in dem Artikel wird übrigens beim Thomas Hutter erscheinen in den nächsten Tagen, habe ich auch so eine kleine Grafik.
Featuren wir den doch auch sehr gerne.
Ja, gerne natürlich. Also du siehst, die Hörer von dir haben es quasi schon vorab sozusagen. Ja, aber beim Thomas haben wir das dann sehr
grafisch, visuell.
Natürlich, weil da siehst du auch meine Kampagnenstruktur, die ich in der Regel verwende. Ich schreibe das gerne auch
öffentlich. Aber so eine saisonale Kampagne unterscheidet sich dann im Setup schon eklatant von der Kampagne im E-Commerce.
Absolut, ja. Weil da musst du, und das ist schon das Wichtigste, du musst in der Kampagnenstruktur alle verschiedenen Sachen voneinander trennen und alle gleichen Sachen zusammenführen. Weil ich arbeite mittlerweile ausschließlich mit CBO, ja, und ich meine jetzt irgendwann, ich weiß jetzt gar nicht, was der aktuelle Stand ist, ich glaube mit Februar sollen ja alle Kampagnen umgestellt werden, ja.
Genau.
Es ist März oder April, ist eh egal, also irgendwann kommt es jetzt einmal. Das bedeutet bei saisonalen zumindestens die 4 Jahreszeiten. Ja, bei manchen Hotels sogar noch weit tiefer runter. Mhm. Ja, ganz oft ist zum Beispiel unter der Woche und Wochenende. Das klingt jetzt so, dass das eh ungefähr das Gleiche ist. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben viele Destinationen, speziell im Westen Österreichs, also Salzburg, Tirol, Vorarlberg. Da gibt es zum Beispiel Anreise nur am Samstag, ja, oder nur Sonntag. Das hat sich historisch gewachsen, ist natürlich weit entfernt von dem, was der Kunde will, ja, weil der Kunde will nicht am Samstag anreisen. Jeder, der schon einmal am Samstag am Vormittag ins Zillertal mit dem Auto gefahren ist, weiß, von was ich spreche. Ich selbst habe 15 Jahre in Tirol gelebt und ich habe natürlich immer geschmunzelt, wenn ich dann im Radio höre, so Stau von Kufstein bis nach Meierhofen im Zillertal. Das ist jetzt, wenn man es auf der Karte anschaut, ist es gar nicht so weit, ne? Aber wenn du mal 12, 13, 14 Kilometer im Stau stehst und Stau heißt dort, da bewegt sich gar nichts, ja? Dann ist das sehr, da brauchst du 3-4 Stunden, verlierst du für eine Zeit, wo du eine Strecke, wo du normalerweise 20, 25 Minuten durchrattelst im Auto. Ne? Also das musst du schon trennen, weil sonst wird das CBO überhaupt nicht funktionieren. Ja? Weil du musst denken, der Algorithmus ist zwar nicht perfekt, aber er funktioniert doch schon sehr, sehr gut. Also meine These, ich habe es eh vor ein paar Wochen mal geschrieben, ist schon, dass der Algorithmus wird Leute wie mich, also manuelle Optimierung, in 2-3 Jahren überholt haben. Also das sehe ich ganz realistisch. Die meisten meiner Kollegen sehen das auch so. Also das heißt jetzt nicht, dass wir alle arbeitslos sind in 3 Jahren. Ne? Mach mal ein bisschen andere Sachen. Ne?
Ganz lustig ist der Tenor eigentlich der letzten 4-5 Folgen auch. Ist auch nett, dass du das nochmal so betonst, aber die Maschine ist einfach schon sehr smart und sie wird zunehmend smarter. Ja.
Absolut, ist ganz klar, weil sie hat halt mit jeder Milliarde Datenpunkte, die neu dazukommt, und das ist halt bei Facebook alle paar Tage, kommen da wahrscheinlich ein paar Milliarden Datenpunkte, funktioniert der Algorithmus besser. Das aber, und ich sage einmal, das Kampagnen-Setup wird noch eine Zeit lang quasi dauern, bis das quasi automatisch erkannt wird. Deshalb müssen wir ihm, da brauche ich ja ein paar Informationen, muss ich wissen. Ja, und wenn ich die auswendig nicht weiß, kann ich immer nur empfehlen, bitte zur Buchhaltung oder zum Steuerberater des Unternehmens gehen und eben diesen durchschnittlichen Umsatz. Konversionsraten kann ich mir im Analytics anschauen. Aber zum Beispiel Zeit zwischen Buchung und Anreise. Ja, das ist etwas, was man Analytics in der Regel nicht hergibt. Ne? Also da muss ich wirklich in das Warenwirtschaftssystem des Betriebes hineinschauen. Das ist ja für mich von der Steuerung der Kampagne schon entscheidend. Jetzt haben wir quasi Mitte Jänner. Wann fange ich mit den Osterkampagnen an? Ostern ist dieses Jahr Mitte April oder Anfang April sozusagen die Ferienwoche beginnt. Ja, wann beginne ich? Ja? Beginne ich jetzt schon oder im Februar oder überhaupt erst im März? Ne? Oder wann starte ich den Sommerurlaub? Die Sommerferien sind in Österreich im Juli, August. In Deutschland ist das nächste sehr differiert nach den Bundesländern. Ne? Und wann beginne ich mit diesen Dingen? Ja? Das ganze Jahr alles laufen zu lassen, würde ich nicht empfehlen. Also man sollte sich schon fokussieren auf das, was besonders gut läuft. Und auch, weil ich gerade vorher gesagt habe, der Preis ist dynamisch. Jetzt macht es ja wenig Sinn, in der Nebensaison hast du teilweise den Zimmerpreis 50%, dann manchmal sogar noch billiger. Ja, also da in der Hauptsaison. Jetzt stell dir vor, du würdest das alles in eine CBO-Kampagne reinhauen. Naja, der Algorithmus würde gar nicht wissen, was er tun sollte. Er würde die Nebensaison gar nicht berücksichtigen, weil die unprofitabler ist. Was ja auch stimmt, nur es nutzt nichts, weil ich vorher schon gesagt habe, das Hotel ist ja immer gleich groß. Ja, also ich muss auch schauen, vor allem in der Nebensaison Buchungen reinzubringen. Mag sein mit einem niedrigeren Preis und vor allem mit einem niedrigeren Average Order Value. Aber trotzdem, das Haus, die Grenzkosten pro Zimmer sind ja sehr, sehr gering. Ja, Grenzkosten sind quasi die zusätzlichen Kosten pro neu verkaufter Einheit. Die sind jetzt bei einem Zimmer fast null, möchte ich sagen. Ja, weil die Heizung und so weiter läuft sowieso, ob da jetzt jemand im Zimmer drinnen ist oder nicht. Die Kosten für die Bettwäsche, das ist alles meistens ausgelagert, oder die großen Hotels haben eigene Räume dafür. Ob da jetzt quasi ein Bettzeug mehr oder weniger dabei ist, da reden wir von ein paar Euro. Also das ist jetzt nicht das Eklatante. Wenn du nur Frühstück hast, ja, das kostet halt auch ein paar Euro. Halbpension, auch ein bisschen was dazu. Aber also das ist jetzt nicht das Wahnsinnsding. Ne? Und die Problematik, die ich vorher angesprochen habe, dass du das halt nicht später verkaufen kannst, die tut halt bei einem Hotel doppelt weh. Und darum muss ich mir halt ständig überlegen, bis zu welchem Preis gehe ich runter, ohne mir mein eigenes Geschäft erstens kaputt zu machen und zweitens, ohne mein Preisniveau zu dramatisch nach unten zu senken. Die Problematik haben ja viele Hotels mit ihren Reiseveranstaltern, ne? Die gehen halt dann zu Hoferreisen oder ITS-Bilderreisen, die sind in Österreich sehr, sehr stark. In Deutschland gibt es sicherlich auch so Discounter, ja, die jetzt per se nicht schlecht sind. Ich möchte ganz sicher nicht schlecht reden. Du musst jetzt als Hotel natürlich überlegen, wenn du dein eigenes Zimmer um 100 Euro pro Person und Nacht, also 200 Euro fürs Doppelzimmer verkaufst, gleichzeitig aber einen Reiseveranstalter, der verkauft das Zimmer um die Hälfte oder teilweise um ein Drittel, auch am Markt draußen, ja. wirst du den Fall haben, oder diese Schnäppchenportale, diese Groupon und Konsorten, die da vor ein paar Jahren immer sehr aktiv waren, ne? Dann hast du halt beim Abendessen, so wie es eben, ich glaube, Jack Felix macht diese Werbung da, wo im Flugzeug die Leute sitzen und aufzeigen, ich habe bezahlt, ne, 69 Euro, genau. Ich habe bezahlt 200 Euro. Ich meine, das ist ein lustiges Video, aber das zeigt es in Wahrheit schon sehr, sehr gut. Die Problematik ist beim Haus auch, ne? Die sitzen beim Abendessen vielleicht am gleichen Tisch oder daneben oder bei der Bar am Abend und plaudern natürlich dann. Und irgendwann kommt die Frage, wie viel hast du bezahlt? Ne? Und wenn da 5 verschiedene Preise kommen, dann kann das unangenehm beim Auschecken werden. Ja, passiert auch immer wieder mal. Also die Problematik muss ich mal im Setup der Kampagne schon vorsehen. Das heißt, meine Empfehlung wäre eine grundsätzliche Trennung zwischen den Haupt- und Nebensaisonen. Das kann jetzt bei manchen Hotels, sage ich mal, Wochenende unter der Woche sein. Die Jahreszeiten sind Klassiker. Ja. In der Stadt ist es nicht so dramatisch. Also eine Großstadt hat jetzt wenig saisonale Unterschiede bei Jahreszeiten. Da geht es eher darum, ist ein Ärztekongress jetzt gerade in Wien oder so. Ja. Die 10.000 Zimmer brauchen, ne? Also sowas passiert schon des Öfteren. Da zieht der Preis dann nach oben. Aber jetzt der Unterschied zwischen Dienstag und Donnerstag ist jetzt bei einer Stadt wie Wien oder Berlin nicht so eklatant. Also das sind dann andere Faktoren entscheidender. Ne? Das muss ich beim Kampagnensystem schon von vornherein vorsehen. Ich würde empfehlen, ich habe es vor kurzem erwähnt, ich verwende so Tags, ich nenne das Tags, dass ich quasi in den Namen der Kampagne gewisse Sachen reinbaue. Und ich kann es gerne sagen, ich unterscheide da 4 verschiedene Blöcke, die gleichzeitig in der Kampagne benannt werden. Das ist die Saison, haben wir gerade gesagt, abhängig davon, welches Hotel, gibt es halt zwischen 2 und 10 oder 20 verschiedene. Die Sprache haben wir dort gleich rein. Bitte niemals Sprachen mischen. Ja. Technisch kann ich es natürlich mittlerweile mit den Dynamic Ads schön rausdröseln, nur die Preisstruktur wird eine andere sein. Ja. Du hast zum Beispiel, wenn du Zielmarkt UK machst, also Großbritannien, ob es jetzt in der EU sind oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es wurde. Es ist für den Tourismus in den Alpen, ist UK ein sehr, sehr wichtiger Quellmarkt. Nicht umsonst, weil die Flüge sehr günstig sind. Ne? Du kannst London, Innsbruck, London, Salzburg, London, Wien, sind super Flüge. Die Menschen kommen wirklich um wenig Geld, nehmen sich dann ein Mietauto oder fahren mit Zug. Also mittlerweile hast du in viele Haupttourismusgebiete ist die Zugverbindung sehr, sehr gut. Und dort borgst du dir Ski aus, ne? Womit wir wieder bei meinem Freund werden, ne? Der Skiverleiht. Dann haue ich die Funnelstufe. Ja. Ich unterscheide in der Regel nur 3. Ich muss ehrlich zugeben, manchmal sogar nur 2. Also manchmal mache ich nur Top und Bottom und lasse das mittlere, haue ich irgendwo bei meinem anderen dazu. Ich habe auch schon welche gesehen, die machen 5 verschiedene Abgrenzungen. Kann man alles machen. Es ist immer die Frage, wie viel Zeit musst du investieren und wie hoch ist die Revenue-Steigerung dadurch.
Also, genau, rechnet sich das alles am Ende?
Ja, in der Regel habe ich mit 2 oder maximal 3 Funnelstufen genügt mir. Ja. Und dann noch das Werbeziel. Ja, und beim Werbeziel ist jetzt quasi nicht das Kampagnenziel gemeint, sondern was in dem Haus bewerbe ich? Hotel, Gastro, Beauty, Veranstaltung, das sind ja ganz unterschiedliche Sachen. Die meisten großen Hotels haben so Beauty-Sachen von Massagen und Hot Stones und was es da alles gibt, Kosmetik und...
Ja, auch häufig Pakete dann einfach, ne?
Genau, Pediküre, Maniküre und solche Dinge haben. Bei großen Hotels ist das gang und gäbe. Sehr lukrativ, muss man auch sagen, ja. Also da kann ein Hotel selbst mit einem günstigen Zimmerpreis noch ordentlich den Deckungsbeitrag pro Kunde nach oben treiben. Ne? Mhm. Und dementsprechend muss ich das natürlich auch anders bewerben, weil der CPO für eine Hotelnächtigung, waren wir gerade vorher bei 150 Euro, so rund um den Daumen herum, das wird natürlich bei einem Abendessen, ja, ich meine, es gibt natürlich jetzt auch Hotels mit 2 Haubenlokalen, da geht sich das vielleicht sogar aus, aber in der Regel wirst du für ein Abendessen nicht 150 Euro in der Akquise ausgeben können, sinnvollerweise. Ja. Also natürlich gibt es Hotelrechnungen im Restaurantbereich, die teurer sind, aber wir rechnen in Schnittpreisen. Ne. Da wird der CPO deutlich geringer sein oder denk an einen Thermeneintritt, der kostet Hausnummer zwischen 35 und 50 Euro, so in der Liga ist der Umsatz in einem Thermeneintritt, ne, mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber so in der Größenordnung. Naja, wenn ich jetzt 35 Euro quasi Umsatz generiere mit einem Thermeneintritt, naja, dann kann ich maximal 6 Euro oder 5 Euro CPO ausgeben dafür. Sonst rechnet sich das nicht. Ne? Also deshalb, wie man schon gesagt, immer wenn man unterschiedliche Sachen hat, dann auch unterschiedliche Sachen trennen. Und die Kampagnenstruktur würde halt dann zum Beispiel ausschauen, dass ich quasi einen Namen vergebe und dann Funnelstufe, Sprache, Saison und Werbeziel. Mhm. Ich mache das immer so mit eckigen Klammern. Man kann das natürlich auch irgendwie anders hinschreiben, aber dass du dann nämlich ganz leicht im Ad Manager einen Filter setzen kannst und sagst, okay, mhm, wir lassen jetzt machen wir gerade Winter und Frühling. Alles andere, mhm, blenden wir aus, weil das interessiert uns jetzt einmal gar nicht. Und wenn du die Werte und Ergebnisse vergleichst, schränke ich es nach dem Werbeziel noch zusätzlich ein und nach der Funnelstufe. Weil es nutzt dir ja nichts, wenn du Prospecting und Remarketing quasi die Zeilen untereinander hast und dann versuchst zu vergleichen. Naja, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, um zu wissen, klar, dass die Prospecting-Ergebnisse, vor allem der ROAS, ja bei weitem nicht ans Remarketing herankommen. Also, und deshalb finde ich es auch.
Aber nicht nur, wenn man jetzt,
ja, bitte.
Wenn man jetzt einfach mal so ein Prospecting klassisch durchgeht, also bleiben wir mal bei dem UK-Beispiel, würdest du da im Prospecting direkt auf ein Kampagnenziel Traffic gehen?
Nein, ich fahre selbst im Prospecting immer Conversion-Kampagnen. Ich muss zugeben, nicht immer auf Purchase. Mein bevorzugtes Optimierungsevent ist Add to Cart oder Search. Also Search ist beim Hotel in der Regel, dass jemand eine Suche absetzt, ich möchte von bis zu dir auf Urlaub fahren. Das ist quasi für mich das Event, das Pixel-Event Search. Ja, realistisch wirst du nicht bei jedem Hotel die 50, ehrlich gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, es sollten eher 100 pro Woche sein, dass da wirklich was Gescheites rauskommt. Unter uns gesagt, also wenn es ein Hotel hast, die 100 Online-Buchungen in der Woche schaffen, dann bist du schon im dunkelgrünen Bereich. Also das wirst du bei den allermeisten Hotels, die werden das nicht schaffen. Dann ist es unsinnig, trotzdem auf Purchase zu optimieren. Dann gehen wir auf Add to Cart und bei den meisten gehen wir auf Search. Weil man muss schon sagen, die Suche nach einem freien Zimmer ist schon ein guter Indikator, ob das Produkt des Hotels für den eingestellten User interessant ist oder nicht. Ne? Was natürlich jetzt nicht heißt, dass jeder, der eine Suche absetzt, dann noch was kauft, das ist eh klar. Aber es ist zumindest ein guter Intent, deutlich besser. Was ich eigentlich nie mache, ist Remarketing über alle Webseitenbesucher. Ja? Das schon würde ich auf keinen Fall empfehlen. Wenn, dann hau dir im Google Tag Manager so eine Zeit da rein zum Beispiel. Ja? Also dass jemand zumindest, ich weiß nicht, 2 oder 3 Minuten auf meiner Webseite war oder sich zumindest 2, 3 Seiten
angeschaut. Also Time Spend on Website, okay.
Ja. Sowas, genau. Das ist im Tag Manager eh nur ein Klick, ja. Also muss man nichts programmieren. Ja. Was ich wirklich abraten würde, auch wenn es natürlich einfach geht und damit ein bisschen verführerisch, dieses klassische, ich fahre über alle Webseitenbesucher der letzten 30 Tage. Ja. In der Remarketing-Kampagne selbst, ich darf es an dieser Stelle auch erwähnen, weil es immer so ein Streitthema ist, ja, Overlapping Audiences. Ja, ja. Ich hoffe, meine Kollegen, die das jetzt vielleicht auch dann nochmal später hören, die steinigen mich nicht gleich wieder. Ich lege auf Overlapping Audiences überhaupt keinen Wert. Ich fahre beinhart mehrere gleiche Adsets an die gleiche Zielgruppe zum gleichen Zeitpunkt. Ja, und zwar bis zu 4, 5, 6 oft gleichzeitig. Ja. Das ist zwar in der Theorie, kenne ich das alles, ist alles gut und schön, dass das schlecht ist und dass du gegen dich selbst bietest, das ist alles sicher so. Ich sage nur dazu, der Mitbewerb beim Auktionsmodell von Facebook, die meisten übersehen das ja, sind ja nicht meine Mitbewerber der Branche, ja, sondern es sind alle Unternehmen, die die gleiche Zielgruppe, aus welchem Grund auch immer, ansprechen wollen. Das heißt, du trittst ja gegen, was weiß ich, Mastercard, Red Bull, Adidas und wie sie alle heißen, diese Riesenbrands, trittst du ja auch an. Ja. Meine Studenten sage ich immer als Lehrbuchbeispiel Champions League Finaltag, ja, am Abend, 17 Uhr, das ist 2 Stunden bevor das Match beginnt. Und du sagst jetzt, naja, mein Produkt hat mit Fußball eigentlich nichts zu tun, also kann ich ja problemlos da alles machen. Naja, das kann ich dir jetzt schon sagen, der CPM wird nach oben explodieren, weil natürlich an so einem Abend alle großen Brands massive Reichweitenkampagnen fahren. Und damit steigt der Preis zwangsläufig.
Das werden wir jetzt beim Super Bowl wiedersehen am 2.
Ja, oder auch Valentinstag. Kann ich dir jetzt schon, kannst mich gerne beim Namen nennen, ja. Ich habe jetzt die Kristallkugel ausgepackt. Der CPM wird am Valentinstag steigen. Naja, toll. Ja. Also ist jetzt nicht wirklich die Wahnsinnsprognose. Das wird ganz sicher so sein. Was jetzt nicht heißt, dass man solchen Tagen nicht schalten sollte. Man muss sich's halt ausrechnen, weil die Nachfrage auch dementsprechend größer steigt. Black Friday, Cyber Week ist auch sowas. Ja, das ist ein Rechenspiel, zahlt sich für mich aus, einen höheren Einkaufspreis, sprich CPM zu bezahlen, weil auch die wahrscheinlich Konversionsrate und Kaufentscheidungsquote schneller gemacht wird. Ja, die Leute, wenn du Fernseher verkaufst. Also zum Beispiel, wenn ich Fernseher verkaufe als Samsung, würde ich mir die Cyber Week nicht entgehen lassen. Auch wenn ich Einkaufspreis deutlich höher ist. Ne?
Aber ja, Overlapping ist für dich an der Stelle einfach kein Indikator dafür, dass die Preise steigen.
Nein, weil dann sind 10.000 Unternehmen bieten auf die gleiche Zielgruppe und mit mir sind es dann 10.005. Weißt du, was ich meine? Also ja, natürlich wird die einzelnen Einkaufspreise werden steigen, nur am Ende des Tages, das ist ja das, was ich immer predige, ein CPC gehört auf kein Dashboard. Ja, mhm. Und jetzt unter uns gesagt, auch die CTR gehört dort nicht hin. Ja, und ja, ich muss es sagen, es tut mir echt leid, auch die Frequenz gehört nicht hin, weil es gibt nur eine Frequenz, die maximale Frequenz. Also solange ein Adset mit einem ROAS in deinem definierten Korridor läuft, ja, würde ich es nicht abdrehen. Und im Remarketing ist ein Klassiker, dass du 3, 4 verschiedene Adsets quasi auf die gleiche Zielgruppe legst. Klassiker, zum Beispiel die Search der letzten 7 Tage, der letzten 14 und der letzten 30. Die laufen gleichzeitig gegeneinander. Natürlich sind in den 30 auch die 7 drinnen. Ja, also die schließt man nicht aus, sondern eben, es sind teilüberlappende Audiences. Es funktioniert trotzdem, speziell wenn du Zeitdruck hast und bei einem touristischen Produkt hast du Zeitdruck, weil wenn wir jetzt zum Beispiel die Energieferien, also jetzt im Februar die Schulferien bewerben wollen, naja, das ist im Februar vorbei, die Chose. Also alles, was wir jetzt im Jänner nicht verkaufen, können wir 2021 verkaufen erst wieder.
Drum ist aber nutzt du dann nutzt du dann im Remarketing, Bottom of the Funnel, die speziellen Tourist, also die Hotel-Travel-Dynamic-Ads oder wie setzt du da das Remarketing auf?
Das kommt drauf an. Also bei manchen Kunden, die Dynamic-Ads haben halt den riesen Vorteil, dass du auch auf Daten außerhalb von deinem eigenen Pixel zugreifen kannst. Ich meine, das ist natürlich schon lässig. Ja, da kannst du, ich weiß nicht, ob du das schon mal angeschaut hast, das ist schon cool. Ja, da kann ich sagen, die Leute, die sich in den letzten 30 Tagen einen Flug angeschaut haben, ne, nicht auf meiner Webseite, sondern halt auf den
generell halt
1000 anderen, wo überall der Facebook-Pixel eingebaut ist, da haben sie ja Millionen und Abermillionen von Seiten. Das hat natürlich schon einen gewissen Charme, muss ich echt sagen. Mir tut es immer so ein bisschen halb in der Seele weh, weil ich natürlich weiß, dass auch meine Daten sozusagen den anderen zur Verfügung stehen. Natürlich anonymisiert, das ist schon klar, aber das ist halt der Preis, den du zahlen musst. Ne? Also wenn du kannst quasi nicht nur die Vorteile nutzen, aber dann sozusagen nicht ins System reingeben, weil auch die Dynamic Ads funktionieren nur, wenn du einen Pixel im Einsatz hast. Ne? Also das hat Facebook natürlich halbwegs clever gemacht. Also das würde ich jedem empfehlen. Es ist wirklich eine super Sache. Ansonsten baust du eine klassische Struktur aus, Prospecting, entweder du machst das offline, also wie ich vorher gesagt habe, Fernseher oder Radio oder sonstige Sache, das siehst du eh, ob wenn der Traffic schön steigt von Woche zu Woche, würde ich jetzt nicht allzu viel Geld ins Prospecting reinstecken. Ja? Wenn das nicht der Fall ist, wenn halt der Betrieb oder das Hotel sonstige Akquise-Sachen nicht verwendet, aus welchen Gründen auch immer, naja, da müssen wir uns selber drum kümmern. Ich würde aber selbst im Prospecting niemals mit Traffic fahren, sondern immer zumindest ein schwaches Conversion-Event nehmen, wie Search. Okay. Also das ist, weiter rauf gehe ich eigentlich nie, also Content View so gut wie nie, weil die Suche ist für mich so wirklich, wenn jemand nicht einmal ein Zimmer gesucht hat, dann interessiert ihn halt mein Angebot nicht wirklich. Ja. Was ja auch der Fall ist, ne? Weil du hast halt, jedes Hotel hat eine klare Ausrichtung, welche Zielgruppen sind für sie interessant und die kannst du, wenn du breit reinfährst, ja, da nutzt ja auch jetzt Alter und Geschlecht relativ wenig, weil das ist ja auch schlussendlich eine subjektive Geschmackssache, ob dir jetzt ein Hotel gefällt oder nicht gefällt. Da geht es ja nicht nur um wie viel Quadratmeter der Wellnessbereich, ne?
Okay. Kann denn jetzt ein Hotel erst mit Booking.com aufnehmen?
Ja, also die Kernaussage und das Fazit, ja, aber es ist, entschuldigt den Ausdruck, scheißeng. Ja. Also okay. Es geht sich wirklich, boah, da muss schon einiges richtig laufen, dass sich das ausgeht.
Also du hast,
Ich habe jetzt eben, wir haben einen Case gemacht, jetzt 6 Monate, das ganze letzte halbe Jahr, also von 1.7. bis 31.12. bei einem sehr großen Haus in Österreich, also wo das Angebot sicher sehr, sehr gut ist, ja. Und es ist trotzdem verdammt eng, ja. Also da muss man sich als Hotelier wirklich schon Gedanken machen. Die alles entscheidende Frage ist eigentlich, bevor ich den Ad Manager das erste Mal gestartet habe, ja, sagen wir in einem Tweet, also in 140 Zeichen, oder noch weniger, warum soll der Gast bei dir buchen und nicht woanders? Ne?
Ja, und vor allem auch die Angebotsstruktur. Ne? Also ich glaube, nicht jedes Haus ist in der Lage, dann entsprechend so Pakete zu schnüren, um die von dir eben genannten Preise zu erzielen, dass halt ein ROAS von 6,6.
Ja. Und es wird dementsprechend, je geringer dieser Average Order Value ist, desto schwieriger wird es für dich oder den, der die Kampagne baut. Also das kann man ganz klar sagen. Und je weniger das Hotel in der Lage ist, verschiedene Zielgruppen mit Angeboten auch ab, das muss man auch technisch auf der Webseite machen, ja. Es ist, weil wenn man fragt, warum soll jemand zu dir kommen oder wer soll zu dir kommen, und es kommt als Antwort, ja, eigentlich jeder. Alle. Ja, alle, möglichst viele. Das ist genau die falsche Antwort, ja. Der Klassiker sind Kinder, ja. Also ich kann als Haus, ich muss mich entscheiden, welche Zielgruppen spreche ich an. Familien mit kleinen Kindern. Coole Sache. Dann wird das Sujet sein, von mir aus eine Wasserrutsche, wo schreiende Kinder drauf sind, so Reifendings. Das ist natürlich, wenn man selber kleine Kinder hat, eine super Sache. Wenn ich damit aber jetzt Erwachsene anspreche, die entweder gar keine Kinder haben oder schon erwachsene Kinder haben, meine Kinder sind schon groß, ich würde jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ganz sicher nicht in ein Kinderhotel fahren, wo die im Wellnessbereich reinspringen und Lärm machen. Ne?
Dann werden wir uns nie in einem Hotel treffen, Thomas.
Wahrscheinlich nicht, ja. Aber du wirst sehen, wenn deine Kids dann einmal groß sind, wirst du auch in ein anderes Hotel fahren. Ja? Und das ist ja auch gut.
Dann habe ich auch wahrscheinlich einen Hund und dann sind wir in dem gleichen Hotel. Dann.
Das ist ja auch gut und richtig. Es ist so wie bei allen anderen Gebrauchsgegenständen und auch sonstige. Es gibt auch nicht die perfekte Wohnung, ja, oder Haus. Das kommt sehr darauf an, wie viele Leute seid ihr und was möchtest du machen? Möchtest du im Grünen wohnen? Möchtest du in der Stadt drinnen wohnen? Also je nach deiner Lebenssituation wird es eine unterschiedlich optimale Wohnung geben, die auch im Laufe deines Lebens sich wahrscheinlich ändert. Ne?
Also Ausdifferenzierung des Angebots und dann auch auf den Landingpages entsprechend
die Möglichkeit haben. Das muss man halt dann auch technisch umsetzen. Ja. Das bedeutet im Klartext, also für das Haus, wo wir das jetzt gemacht haben, die letzten 6 Monate, da haben wir halt 20, 25 ganz, ganz unterschiedliche Pauschalangebote. Ja. Auch vom Preis her ganz unterschiedliche für verschiedene Zielgruppen. Und das musst du halt auch einmal machen. Ja. Also das wird sicherlich nicht für jedes Haus machbar sein. Dann, ich habe auch so einen Artikel zu dem Thema Buchungsmaschine, weil die wenigsten Häuser haben ja quasi eine Shopify oder so irgendeine E-Commerce-Lösung. Die allermeisten verwenden ein Property-Management-System, wo halt dann eine Buchungsstrecke implementiert ist, ja, oder nehmen halt TravelClick oder SeekDa oder wie diese ganzen Maschinen, diese Webbooking-Engines alle heißen. Ich habe es eh so mit einem leichten Schmunzeln in dem Artikel auch reingeschrieben. Also manchmal glaube ich, und das sind oft Weltmarktführer, also wirklich Riesendinger, die zig hunderttausende Webseiten haben, die diese Buchungsstrecken verwenden. Manchmal erweckt das den Eindruck, als hätten die noch nie von einem Pixel gehört. Also was der Einbau des Facebook-Pixels ist manchmal so schwierig und kompliziert und umständlich, dass man schlussendlich den Tech-Manager reinhauen muss und das mit der Hand richtig triggern muss. Ja. Und das ist oft wirklich mühsam. Die haben alle One-Pager, das heißt, du kannst im Tech-Manager nicht über URLs triggern, sondern über Buttons, dann schaust du in den Quellcode rein, dann haben die keine ID verwendet für die CSS-Elemente und die Programmiererfirma sagt dir als kleinen Tipp, naja, nehmen Sie halt als Trigger-auslösendes Element den Label von dem Button. Ja, und du erwähnst dann so nur ganz beiläufig, Ihnen ist bewusst, wenn du dann die Sprache wechselst, dass der Trigger nicht mehr funktioniert. Ne? Weil der heißt dann nämlich nicht jetzt buchen, sondern book now oder irgendeiner anderen Sprache. Dann machen Sie halt pro Sprache einen eigenen Trigger. Sage ich, hey, meine Webseite gibt es in 8 Sprachen. Glauben Sie, dass ich jedes Event 8-mal antrigger? Ich meine, das gibt es nicht. Ja.
Da fällt mir gerade noch eine Frage ein, wo wir jetzt dann auch spezifischer noch die kleinen Feinheiten am Ende raushauen. Hast du denn schon auch Tests gemacht, den Traffic, der von Booking kommt, gezielt nochmal im Retargeting anders anzusprechen?
Ehrlich gesagt nicht. Ich lache aber, dass du mit der Frage kommst. Ich überlege schon seit ein paar Wochen, dass das Sinn macht, seit ich diesen Artikel da quasi angefangen habe. Okay. Ich glaube, dass das nämlich eine ganz, ganz interessante Zielgruppe ist. Ja. Mhm. Die, ja, dann noch dazu, es ist ja derzeit so die Streiterei im Tourismus, ob Preisparität ja oder nein bedeutet, will das Hotel, dass der Zimmerpreis auf allen Plattformen inklusive der eigenen Webseite gleich ist. Mhm. Ja, und da gibt es bestimmte Hotelketten, die sagen ganz bewusst, nein, das machen wir nicht und werden wir auch nicht machen. Den billigsten Preis des Zimmers gibt es immer auf meiner Webseite. Ja. Ja. Jetzt muss ich aber einschränken, Booking.com mag das natürlich nicht. Ja, das ist klar, ganz klar, also wenig überraschend. Sie wollten das ja auch mit ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen durchdrücken. Da hat ihnen halt dann der Gerichtshof widersprochen und gesagt, dass sie dürfen das quasi nicht verlangen vom Hotel. Ne? Und wenn man es jetzt schon ein
bisschen... Aber du könntest ja jetzt den Traffic, der von Booking kommt, egal ob du jetzt, also angenommen, der Preis ist auf beiden Plattformen gleich, könntest du ja dann trotzdem mit einem Zusatz nutzen, einer gewissen Argumentation, Essen umsonst, Massage umsonst, Wellness umsonst, Upgrade umsonst,
wie auch immer. Wären schon viele, weil doch viele Menschen quasi Booking.com, ich selber habe auch die App installiert, weil sie wirklich, also besser geht's nicht wahrscheinlich. Also ich habe noch nie eine bessere Buchungsmaschine gesehen als die Booking.com-App, die ist schon sehr, sehr gut. Auch als für mich als Privat-User wirklich super. Ja. Und jeder, der das mal verwendet hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ich tue mir das auf deiner Hotel-Webseite oft gar nicht an, ja, weil das der bei Booking machst, klick und fertig ist die Buchung. Andererseits gibt es schon viele, die auf Booking.com suchen, weil einfach das Ding wirklich super ist, ja. Auch diese Kartensuche ist total toll. Ne? Du fährst jetzt in eine Stadt, von mir aus Rom, warst noch nie in Rom vorher, weißt gar nicht genau, wie Rom ausschaut. Ne? Und dann kannst du quasi die Innenstadt, naja, wenn man noch nie dort war und in der Schule vielleicht nicht aufgepasst hat, weiß man jetzt nicht unbedingt, wie groß Rom ist oder dass das nämlich nicht so eine kleine Stadt ist, wo man alles zu Fuß erledigen kann. Ne? Oder Paris ist auch so ein Klassiker. Ne? Also Paris zu Fuß erkunden, das geht de facto nicht. Ja? Andere Städte gibt es zumindest als eine Innenstadt, wo ich sage, da jetzt in Wien zum Beispiel kann ich in der Innenstadt von Wien, kann ich zu Fuß relativ gut herumlaufen und habe eigentlich viele der Sehenswürdigkeiten alle gesehen. In Paris geht das nicht. In Paris gibt es eigentlich keine Innenstadt in dem Sinne, sondern da musst du halt wirklich groß herum. Und da ist die Wahl, wo ist mein Hotel jetzt physikalisch, ja, ist schon wichtig. Und das ist halt bei Booking super über diese Kartensuche. Ne? Das sage ich so, da ist jetzt der Eiffelturm und jetzt so, zeigen wir mal an, die 20 Hotels rundherum und wo ist die nächste U-Bahn-Station? Und dann nehme ich vielleicht eins, das halbwegs in der Nähe der nächsten U-Bahn-Station ist. Und dann suchen aber viele das ausgesuchte Hotel, einfach geben das in Google ein, weil du hast ja meistens direkte Verlinkung oder Telefonnummer haben sie ja nicht. Naja, heutzutage ist ja auch kein Problem, gibst halt den Hotelnamen ein und bist auf der Webseite. Ne? Also das ist schon halbwegs interessant, dann solche Leute auszuwerten. Ich hab's noch nicht gemacht, ja.
Aber dann erwarten wir ja bald einen neuen Artikel von dir.
Ja, hoffentlich. Ja. Also ich muss immer schauen, dass sich das zeitlich irgendwo ein bisschen ausgeht, ja. Dann, du kennst meine Artikel, ich veröffentliche auch immer die konkreten Zahlen im Ad Manager. Das muss natürlich auch mit dem Kunden geklärt werden und ich kann ja nicht einfach irgendeine Kampagne quasi einen Screenshot machen und sagen, so, das ist jetzt veröffentlicht und das lesen dann so und so für 1000 Leute, sondern das muss ja auch dann mit dem Kunden abgesprochen und passen. Trotzdem bin ich immer zuversichtlich, also ich finde schon immer wieder welche, die ihre Zahlen auch preisgeben wollen. Dazu muss ich sagen, ich nehme nur die Best Cases, also ich blatte halt nicht auf, sondern nehme halt Kampagnen, wo man wirklich sagen muss, okay, das ist eigentlich ein State of the Art, das ist die Limbo-Latte, ja, das muss man halt schaffen auch erst, ne?
Ja. Dann freuen wir uns aber auf jeden Fall, den Artikel zu lesen. Wenn der Podcast dann online kommt, ist der Artikel vielleicht auch schon online. Das heißt, wir verlinken euch in die Show Notes.
Ja, sollte in den nächsten Tagen sein. Also ich habe ihn jetzt eigentlich schon fertig geschrieben. Ich
baue dir hier keinen Zeitdruck auf.
Ja. Ansonsten, wie gesagt, wer den Podcast hört, ist immer vorab informiert sozusagen und im Nachhinein kann man natürlich dann die Details nachlesen.
So. Ja, aber vielen Dank, dass du uns in die Welt des Tourismus mitgenommen hast. Wie gesagt, es gab viele Anfragen zum Thema Travel und hey, wie geht ihr denn mit Saisonalitäten um? Wie baut ihr im Tourismus Kampagnen auf? Wie kann ich als Hotel da versuchen, mein Setup zu finden? Da hast du uns extrem viele Tipps auch im Hinblick auf CBO und Kampagnenstruktur und Kampagnentrennung mitgegeben. Ich glaube,
eine spannende Sache, ich muss halt jedem immer dazu sagen, das wissen auch nicht alle, die Konkurrenz des Marktes ist halt riesig. Ja, wir haben jetzt allein in Österreich ist wirklich ein starker touristischer Markt. Wir haben über 4.000 Hotels, über 15.000 Apartmentvermieter, ich glaube 7.000 Pensionen, also insgesamt sind es über 40.000 Beherbergungsbetriebe. Ja, also das ist jetzt etwas, wo du dich schon auch mit dem Angebot abgrenzen musst, zwangsläufig. Mhm. Ja, und da ist Preis wahrscheinlich nicht der einzige und wahrscheinlich auch nicht der beste Abgrenzungsfaktor. Das kann auch, wenn man jetzt mit der Größe nicht mithalten kann und will, das, so wie du gesagt hast, das kann auch Service sein, ja. Persönliche.
Ja, und am Ende ist es wahrscheinlich auch das selber machen, ne? Also ich meine, man kann gute Dienstleister wie dich beauftragen, aber du wirst natürlich als Dienstleister auch noch einen viel besseren Job machen können, wenn das Hotel selber Expertise in dem Bereich aufbaut und versteht, was man braucht an Bildern, an Angeboten, an Landingpages und viele Hotels haben ja auch...
Weil du kannst machen, was du willst als Agentur, du sitzt nicht vor Ort, also das ist in den seltensten Fällen, es ist eher Zufall, wenn du was in der Nähe ist, du bist nicht dort, meistens nicht einmal in der Nähe, so Klassiker, wenn es zum Beispiel jetzt frisch geschneit hat, ja, dann musst du sofort mit den Bildern raushauen und das muss auch jetzt nicht super gefotoshoppt sein, ja, das reicht, wenn du rausfährst und quasi den Berggipfel, der jetzt schön eingeschneit ist, mit dem Handy abfotografierst, reicht vollkommen aus, ja, mehr, das muss jetzt keinen Preis gewinnen, ja.
Und so Time to market.
Genau, schnell, ich würde sogar sagen, die Qualität ist weniger wichtig als die Geschwindigkeit. Also da nehme ich in Kauf, dass das Bild jetzt vielleicht nicht perfekt ausgeleuchtet ist und wahrscheinlich keinen Preis bei einem Werbewettbewerb gewinnen wird. Das mag sein. Da ist aber Geschwindigkeit wichtiger. Und das muss in Wahrheit jemand vor Ort machen, im Haus. Und wenn du da jemanden, ein Team hast vor Ort, die für sowas kein Interesse haben und auch kein Herzblut, dann wird das nicht funktionieren. Da kannst du in Wahrheit der beste Performance-Marketing der Welt sein. Du wirst dir einfach sehr, sehr schwer tun und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch scheitern. Ja. Also es liegt schon immer sowohl am Kunden, auch an den Leuten, die das ja dann mittelfristig auch selbst machen. Die, kann ich auch sagen, die meisten größeren Ketten versuchen das ja schon mittelfristig selbst zu machen im Haus, was ja durchaus Sinn macht, ja, jetzt rein betriebswirtschaftlich. Ja. Und aber trotzdem jetzt von null aufsetzen, muss ich zugeben, wenn man es noch nie gemacht hat, ist es relativ schwierig. Also da ist es wahrscheinlich sinnvoll, wenn man sich jemanden holt, der das einmal aufsetzt und einmal ein paar Monate macht und dann schaut man, dass man das irgendwie selbst macht. Also
die können sich dann alle bei dir melden, Tom. Wie erreicht man dich denn?
Ich bin leider zeitlich ziemlich ausgebucht. Also ich kann die Frage in den nächsten 6 Monaten nichts Neues übernehmen. Aber am leichtesten erreichen, wenn jemand was braucht oder was fragen möchte, facebook.com/talatom. Bitte schickt mir keine E-Mail. Also die meisten Leute, die mich kennen, ich beantworte sehr ungern E-Mails. Ja, ich lese ehrlich gesagt auch ungern. Also wenn man was von mir haben möchte, und das ist wirklich überhaupt kein Problem, wenn jemand eine Frage hat oder auch zu solchen Interviews, wenn wir da sprechen, hey, wie hast du das gemeint oder was heißt das im Detail, einfach im Messenger anschreiben. Also ich schicke da keine Rechnung über 10 Minuten dann Aufwandszeit, ja, sondern kurz anchatten. Wenn ich jetzt im Moment keine Zeit habe, dann schreibe ich melde mich abends, ja, dann ist meistens beantworte ich solche Sachen am Abend, wenn mein Tag quasi vorbei ist, aber so erreicht man mich ganz sicher.
Super. Bitte keine E-Mail. Wir fluten dich jetzt mit Nachrichten, Tom.
Ah, super,
ne? Und die 50 Minuten Zeit, die du uns geschenkt hast, waren vollgepackt mit Informationen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja,
ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn jeder so ein, zwei kleine Dinge mitnimmt, dann hat es sich schon ausgezahlt, ne?
Auf jeden Fall. Dir noch einen guten Start ins neue Jahr. Ja. Wir sehen uns vermutlich auf dem AdCamp in Köln.
Ja, selbstverfreilich bin ich auf jeden Fall dabei. Alles super. Gute den Hörerinnen und Hörern und keep rocking an alle. Gell?
Machen wir so. Danke dir, Thomas. Tschüss.